Zwei Jungs lernen sich kennen. Zwei Jungs werden Freunde. Zwei Jungs verlieben sich. Der sensible Charlie ist der erste offen homosexuelle Junge an seiner Schule. Nick ist der freundliche Star des Rugby-Schulteams, der gerade bemerkt, dass er sich zu Charlie hingezogen fühlt. Es könnte alles so einfach sein, ist es aber natürlich nicht. Die besondere Coming-of-Age-Serie Heartstopper nach einem Comic von Alice Oseman, heute im Netflix-Woche-Podcast. Und damit ein wunderbares herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und Fernsehkritiker.
Und mir gegenüber die fantastische Hartnett Tesfay, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
Boom, alles gesagt, so ist richtig.
Und wie immer nicht alleine. Doch, letzte Woche waren wir alleine.
Das war auch schon eigenwillig. Und ich meine, aber schön auch, aber, du und ich mal, oder?
Aber umso besser, dass wir heute eine Gästin haben. Maria Popoff ist bei uns. Maria.
Hallo, hallo, ich freue mich.
Herzlich willkommen, liebe Maria. Wir wollen dich mal ganz kurz noch vorstellen. Maria Popoff ist Journalistin, hat zum Beispiel beim ZDF hospitiert, nicht irgendwo, sondern bei Aspekte. Dann hat sie das Redaktionsteam von Auf Klo geleitet, was ein wunderbares Funkformat ist. Könnt ihr euch auf YouTube angucken. Jetzt moderiert sie dieses Format und ist sonst noch als Moderatorin und Journalistin auf der Bühne, vor der Kamera zu sehen. Sie recherchiert als Journalistin Themen rund um soziale Gerechtigkeit. Und ich hatte das letzte Mal mit Maria Popoff die Ehre, als sie zu Gast war bei Tratsch und Tacheles. Oh. Und da haben wir über Princess Charming geredet. Oh, du hast also auch definitiv eine Expertise, was das Besprechen und Beurteilen von Fernsehserien und Fernsehsendungen angeht. Und genau das werden wir abfragen, wenn wir heute mit dir über Heartstopper reden.
Oh ja, ich bin bereit.
Wir auch.
Ja. Also, Heartstopper ist schon seit letztem Freitag zu sehen und wir sagen euch ganz kurz, worum es da geht. Matthias hat ja schon gesagt, es geht hauptsächlich um die beiden Jungs, Charlie und Nick, die sich kennenlernen, sich zueinander hingezogen fühlen. Charlie ist der Junge, der ein Schuljahr vorher unfreiwillig, muss man sagen, geoutet wurde und seitdem im Grunde einen sehr harten Schulalltag erlebt, in dem er Tag ein, Tag aus gemobbt wird. Nick wiederum lebt eigentlich ein sehr unbesorgtes Leben. Er ist der Star der Schule, er ist der Star des Rugby-Teams und wird nun in so einer Art Freistunde, die es jeden Tag gibt in englischen Schulen, neben Charlie gesetzt. Da lernen sich die beiden kennen und vor allen Dingen lieben. Zu diesen beiden gehören aber auch noch ganz viele Freunde. Da sind zum Beispiel Isaac und Tau. Das sind die besten Freunde von Charlie, diejenigen, die ihm auch durch dieses harte Schuljahr, in dem er geoutet wurde, geholfen haben. Nick wiederum hat seine ganzen Rugby-Freunde, allen voran ist da zum Beispiel Harry zu nennen, ein verwöhnter, reicher und auch ziemlich queerfeindlicher Schnösel. Und dann gibt es da noch Elle. Elle ist ein junges Transmädchen, das bis vor kurzem noch an diese Jungsschule, an die Charlie, Isaac, Tau, Nick und Harry gehen, gegangen ist und dann aber für dieses neue Schuljahr an eine Mädchenschule wechseln durfte. Und Elle spielt da auch noch eine Rolle, findet sich natürlich auch so langsam in ihrem Alltag zurecht. Und zwar, indem sie Tara und Darcy kennenlernt und sich mit denen anbefreundet. Und Tara und Darcy sind ein lesbisches Pärchen. So, das sind die Charaktere, mit denen wir es da bei Heartstopper zu tun haben. Und mir hat dieses Setting, in dem das Ganze spielt, sehr gut gefallen, weil ich finde, dass wir alle seit Sex Education nochmal anders auf englische Teenie-Serien gucken, oder? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe da gedacht, ach guck mal, da sind wieder Schuluniformen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind wieder Schuluniformen, da sind aber auch wieder ein bisschen so reiche Teens, die in so Villen leben, die aber auch einfach mal Pickel haben und schlecht frisierte Haare. Danke dafür, das finde ich richtig gut, weil es einfach viel näher an ganz, ganz vielen Lebensrealitäten von Teenagern dran ist. Viel mehr als so ein durchgestyltes Euphoria-Teenager-Alter zum Beispiel.
Ja, ja.
Ich finde es erstmal interessant, dass ganz oft, wenn wir über Heartstopper sprechen oder wenn wir Heartstopper-Kritiken lesen in den letzten Tagen, dass Euphoria immer als der komplette Gegensatz genannt wird. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Würde ich gerne im Laufe dieses Gesprächs mit euch sprechen. Ich habe für mich festgestellt, nachdem ich Heartstopper gesehen habe, dass dass mein normaler Werkzeugkasten der Serienkritik nicht funktioniert, wenn wir über Heartstopper sprechen. Und zwar Hartnett kann es schon nicht mehr hören, aber ich bevorzuge ja das ironische Erzählen, von dem ich glaube, dass es spätestens seit Ted Lasso irgendwie vorbei ist. Ja? Also dass wir dieses gebrochene Erzählen, dass das nicht mehr so im Schaufenster steht, sondern dass es anders erzählt wird, nicht mehr so reibungsstark erzählt wird und so weiter und so fort. Und Heartstopper ist eine Serie, finde ich, die so tut, als ob es die letzten 20 Jahre nicht gegeben hätte. Also alles das, was wir an Serienentwicklungen, Charakterenentwicklungen, Plotentwicklungen erlebt haben, einerseits. Aber andererseits ist es trotzdem vielleicht eine der modernsten Serien, die wir gerade sehen können.
Das würde ich diskutieren. Ja,
und diese Ambivalenz finde ich super spannend. Und das, was mich bei Heartstopper tatsächlich fast am meisten interessiert, also in der Art und Weise, wie ich auf diese Serie geprallt bin. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, wer man ist, wenn man auf diese Serie prallt.
Das glaube ich auch.
Das ist aber das Interessante und das Spannende, wenn wir über Heartstopper reden. Das ist nämlich eigentlich, wenn man die Serie als Serie nimmt, ist es, und ich korrigiere mich gleich sofort, nachdem ich das gesagt habe, es ist eine langweilige Teenie-Komödie, Teenie-Romanze. Mhm. Auf der einen Seite.
Safe.
So.
Ja, auf jeden Fall.
So. Und dann muss man sagen, okay, das sind genau die langweiligen Teenie-Komödien-Romanzen, die ich, als ich Teenager war, in den 80er, 90er Jahren auch gesehen habe und die ich total toll fand. So, nur war das ganz anderes Personal damals. So, und deshalb konnte ich mich damals damit als heterosexueller Mann total identifizieren. Und für queere Menschen gab es das jahrzehntelang nicht. Eigentlich seit wir fiktionale Serien und Filme haben, gibt es das nicht. Nämlich eine leichte Teenie-Coming-of-Age-Romanze-Komödie.
Genau.
So, und deshalb, und das meinte ich damit, dass ich mit meinem Werkzeugkasten, wie ich eigentlich auf Serien schaue, hier nicht weiterkomme.
Ja, das stimmt. Das ist aber spannend, dass du das sagst, weil da könnte man jetzt auch dagegen argumentieren und sagen, das ist ja die ganz klar, also nur weil das queere Jugendliche sind, der Rest ist ja sowas von aus dem Werkzeugkasten, von die Fallhöhe von West Side Story. Oh nein, ja. Ich liebe den Jungen in der falschen Gang oder ne? Ja. Wir sind nicht cool miteinander. Der Rest ist komplett weich gezeichnete, queere Coming-of-Age-Jugendliche. Ja. Und so weich gezeichnet, und darüber würde ich auch voll gerne mit euch diskutieren, ob wir das bewerten als super, einfach mal was weich gezeichnetes. Ich als queere Frau in meiner Jugend hätte das wahrscheinlich gebraucht, um mich sicher zu fühlen mit einem möglichen Coming-out, um zu denken, ja gut, wenn da nur ein paar Leute in der Schule ein bisschen kacke sind, suche ich mir die richtigen Freunde und dann wird das schon. Die Realität ist ja meistens viel dramatischer und viel schlimmer, was diese Serie kaum anschneidet, dass du in bestimmte Elternhäuser gar nicht reingehen kannst, dass ein bestimmter Bildungsstand nicht aufgeklärt ist über LGBTQIA+-Fragen und dass da in Schulen auch Probleme sind, dass du nicht einen Vertrauenslehrer hast, wo du die Mittagspause dein Brot essen kannst, weil der Kunstlehrer selber so cute ist irgendwie. Jo. Das ist ja eine Realität, die häufig gar nicht existiert. Also meine queeren Freunde erzählen, dass sie ihre ersten Erfahrungen mit schwule Männer, schwule Jungs treffen, nachts am Bahnhof hatten oder so. Ne? Mhm. Das ist natürlich so eine Realität, die da gar nicht stattfindet. Aber ein weich gezeichnetes Bild mit dann doch ganz klassischen dramaturgischen Elementen und Konflikten, die irgendwie da doch funktionieren und eine Spannung bedienen, die, glaube ich, für die Zielgruppe passt. Aber aus der Perspektive erzählt, nämlich schon allein die Drehbuchautorin, die auch die Graphic Novel geschrieben hat, die ist jetzt irgendwie 27 oder so, ne? Selber eine ganz junge Frau, die für junge Menschen erzählt und schreibt. Und das haben wir, glaube ich, bei vielen anderen Teenie-Serien oder doch vielleicht Coming-of-Age-Erzählungen nicht, dass da viele Erwachsene trotzdem noch mit abgeholt werden.
So, und die auch vor allen Dingen, der Vollständigkeit halber sei das dabei, Alice Oseman auch in leitender Funktion sozusagen an der Produktion von Heartstopper beteiligt. Also sie hat nicht nur die Vorlage geschrieben, sondern auch das Drehbuch mitgeschrieben und, glaube ich, auch mitproduziert. Sie hat sich das nicht aus der Hand nehmen lassen, was ich total gut finde. Und ich gebe dir, Maria, insofern recht, als dass ich auch sage, da sind so Elemente dabei, wo ich auch so denke, ja, das ist halt wie aus einer Rom-Com aus den 90er Jahren oder aus den 80er Jahren, aus den Nuller Jahren. Also das sind so Instrumente und so Dinge, derer du dich bedienst, wenn du einen Punkt machen möchtest, nämlich den, dass es eine Rom-Com ist, dass jemand durch den Regen zu deiner Haustür rennt. Das war der Moment, wo ich so war, okay. Yeah. When is happening? Es gibt so einen Moment, da rennt Nick durch den Regen bis hin zu Charlies Haustür. Und das ist noch nicht der Zeitpunkt, wo er ihm sagt, wie er sich fühlt. Aber es ist auf jeden Fall ein entscheidender Moment so, ne? Und dann rennt ihm ja auch Charlie so hinterher und gibt ihm noch den Regenschirm. Und ich war so, okay. Oder wenn wir über den Schluss reden, die große Geste vor der ganzen Schule am Schluss. Das ist so ganz klassische Teenie-Coming-of-Age-Rom-Com-Geschichte, wie es sie überall gibt und worüber es ja auch schon die ein oder andere Persiflage gibt oder so. Ne?
Zu Recht,
genau
ja.
Diese Sachen rausgepickt werden, um zu sagen, okay, this is not how you do it, weil das einfach gar nichts mit der Realität zu tun hat.
Charlies Bücher fallen hin. Come on. Dieser Moment, dass Bücher auf den Boden fallen und der Love Interest hebt sie mit auf, das ist schon sehr, sehr, sehr
durchschaubar alles, ne?
Sehr durchschaubar, sehr erwartbar, ja.
Ja, aber das waren ja im Prinzip alle Coming-of-Age-Teenager-Rom-Com in den letzten 30 Jahren immer zu jeder Zeit. Und ich, wenn ich mich daran erinnere, was mich, also von Breakfast Club über Ist sie nicht wunderbar, was ich so toll fand damals, als ich so 14, 15 war, das ist natürlich alles vorhersehbar, Stereotyp, seicht und so weiter und so fort. Es hat mir aber trotzdem auf eine Art gut getan. Und ich glaube, dass das möglicherweise ein Effekt von Heartstopper ist, auch von den Graphic Novels, die ja sehr, sehr, sehr beliebt sind und die, glaube ich, gerade für jüngere LeserInnen eine Welt aufmachen und einen Verständnisraum aufmachen, den sie brauchen und den sie sich wünschen und der vielleicht mit der Realität nichts zu tun hat, aber das hatten die Teenager-Coming-of-Age-Sachen in den 80er, 90er Jahren auch nicht. So. Aber trotzdem steckt eine ganz, ganz große Wahrheit da drin. Ich möchte eine Szene vielleicht ein bisschen in den Schaufenster stellen, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja? Es gibt eine Szene, wo sich Charlie und Nick unterhalten, ich weiß nicht, das ist glaube ich Folge 4 oder 5, da sagt Charlie, er hat sich dran gewöhnt, an die Ablehnung, an den Hass und so weiter und so fort und er kann damit leben. Und Nick sagt, er will damit aber nicht leben.
Hi. Was ist passiert? Ja. Ich bin irgendwie in einen Streit geraten mit Harry. Als du weg warst und ich zurück zur Gruppe gegangen bin, hat er angefangen, so einige Dinge über dich zu sagen. Da bin ich ausgerastet. Und hab ihn verprügelt und ja.
Oh, Nick. Das hättest du nicht tun müssen. Ich meine es ernst. Ich bin es gewöhnt, dass manche Leute Dinge über mich sagen.
Das solltest du aber nicht sein. Hör mal, die Leute sollten rein gar nichts über dich sagen. Niemals. Du solltest dir sowas gar nicht gefallen lassen.
Sorry.
Nein. Du darfst das S-Wort nicht sagen.
Und da habe ich gedacht, okay, wenn von Heartstopper dieser leichten kleinen Serie nur das bleibt, dann hat sich schon gelohnt.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Also so, das sind immer diese kleinen, klitzekleinen Wahrheiten, die man sich dann rauszieht. Also wenn ich mir überlege, wie ich so wirklich so Poesiealbumsätze bei Breakfast Club mit 14 so dachte, das ist die Welt. Ja. Ja? Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja? Aber es ist natürlich nicht die Welt. So, aber in dem Moment ist es wichtiger als alles andere.
Ja.
Und deshalb glaube ich, so klein und teilweise dämlich Heartstopper ist, so wichtig ist es trotzdem. Wisst ihr, was ich meine?
Auf jeden Fall. Ich habe ja ganz viel mit Jugendlichen und so erwachsen werdenden Jugendlichen gearbeitet mit auf Klo. Und das ist eben auch so dieses... Das ist diese Zwischenwelt zwischen, wir tun irgendwie so, als ob queere Lebensrealitäten heute doch irgendwie ganz normal sind und Jugendliche, die sich selber dann so als Teil davon identifizieren, sind gefangen in der Welt von, ist es jetzt normal, aber warum fühlt sich das so dramatisch und scheiße an? Warum habe ich Angst vor dem Coming Out? Ich finde, das schafft die Serie auch irgendwie zu zeigen, die Eltern sind gar nicht das Problem, es gibt aber trotzdem welche. Und ich glaube, das kann sowohl Jugendliche dabei begleiten, zu denken, ah, okay, ich fühle mich hier unterstützt und ich glaube, es gibt eine Zukunft für mich. Ich bin aufgewachsen mit einer queeren Lebensrealität, dass lesbische Frauen im Fernsehen getötet wurden oder gestorben sind. Das Bury Your Gays-Trope war komplett durchgezogen, dass queere Menschen überdimensional häufig in TV-Serien gestorben sind. Was ist das für ein Ausblick? So, das ist ein beschissener Ausblick, der natürlich für eine Aufklärung oder für gute Vorbilder, die Jugendlichen irgendwie helfen, sich wohlzufühlen, nicht so hilfreich war.
Ja, oder wenn du überlegst, wenn wir bei in diesem Rom-Com Genre bleiben, dann sind wir beide damit aufgewachsen, wie hießen dieser eine Film, Die Hochzeit meines besten Freundes, wo queere Personen immer so der lustige Sidekick waren. Immer ja, diese, der Comic Relief. Mhm. Ne? Rupert Everett,
der spielt den besten Freund. Ja.
So, und das ist immer so der Lustige, der da auch noch mit am Tisch sitzt. Ne? Ja. Aber der im Prinzip kein dreidimensionaler Charakter ist und erst recht keine Geschichte hat. So, mhm. ne? Da kommen wir ja her. Ich finde es ganz interessant, Maria, weil du über die sogenannten Erwachsenen gesprochen hast in dieser bei Heartstopper. Da würde ich gerne noch mal kurz bei bleiben. Wir haben diesen unglaublich verständnisvollen Kunstlehrer, wo Charlie immer hingeht, um sein Pausenbrot zu essen und mit ihm redet.
Der selber auch queer ist, genau, und deswegen genau. Und quasi der Erste war, der dafür sensibilisiert war, warum ja. Charlie, das bei Charlie irgendwas nicht ja. richtig läuft.
Und jetzt könnte man sagen, ja, an welcher Schule gibt es denn so einen Lehrer? Ja? Also wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber natürlich sollte es solche Lehrer geben. Und das ist ja auch die Idee von Fiktion, dass man sagt irgendwie, dass man eine Welt beschreibt, wie sie im besten Falle sein könnte. Und deshalb ist es wichtig, dass es diese Person gibt. Ansonsten sind natürlich Erwachsene und auch die Eltern sind eher so wie bei den Peanuts. Ne? Die sind ja. eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Es ja, gibt die eigentlich ja.
Also, kaum, ja.
Man erschreckt so in Folge 1, weil auf einmal Olivia Colman
die Mutter von Nick ist. Ja. Also Olivia Colman spielt und die Mutter dieses Rugby-Stars ja. und chauffiert ihn ja. so in der Gegend und taucht dann aber einfach auch so 4-5 Folgen nicht mehr auf.
Ja. So. Ja. Und dann gibt es sozusagen auch irre nur die Stimme von Stephen Fry, der ja. Schuldirektor ja. ist, die man so ja. einmal hört. Also sozusagen, es ist eine erwachsenenferne Welt. Gleichzeitig sind aber die Erwachsenen, egal ob es jetzt der Kunstlehrer ist oder auch Olivia Colman oder auch der Vater von Charlie, wahnsinnig verständnisvolle Erwachsene. So, es gibt keinen Trouble mit denen. Also es gibt eigentlich nur Trouble mit den komischen Rugby-Bullies, ne? um Harry und so. Aber ansonsten leben wir in einer verständnisvollen Welt. Und das hat natürlich mit Realität, mit Lebensrealität 2022 wenig zu tun, wahrscheinlich leider. Mhm. Aber es wäre doch so toll, wenn es so wäre. Und das ist das Großartige an dieser Serie. So, oder verrenne ich mich da jetzt in so eine Idealvorstellung?
Also das ist eine Realität und man kann so fern argumentieren, weil es auf jeden Fall Jugendliche, die das angucken, einfach mal so eine Leichtigkeit mitgibt, dass du zumindest vor den Erwachsenen nicht so viel Angst haben brauchst, wie du vielleicht manchmal in Albträumen hast. Man könnte jetzt aber auch dagegen argumentieren und sagen, zum Beispiel in so einer Szene, wo Elle von ihrem Kumpel Tao nach Hause gebracht wird und die Mutter liebt Elle. Und umarmt sie mit, ne, ist so total so welcoming und sagt so, boah, endlich sehe ich dich wieder und so. Das ist so eine kleine Realität, glaube ich, die, und ich glaube bei dem Charakter Elle generell, die ganz traumatische Geschichten trotzdem von Kindern, die sich als trans outen, Schule wechseln müssen, mit Eltern, mit Freunden, mit LehrerInnen konfrontiert sind, die nicht immer aufgeklärt sind oder eben zu Transjugendlichen überhaupt freundlich und offen und hilfsbereit sind, für deren Probleme offen sind, das vergisst diese Realität komplett. Und da habe ich mich fast gefragt, ob man auch argumentieren kann, ist es nicht fast gefährlich? Also ich habe in meiner Aufklärungsarbeit, zumindest in einem journalistischen Sinne, immer sehr, sehr stark das Bedürfnis gehabt, zu sensibilisieren dafür, wie schwer es heute immer noch ist. Und das habe ich beim Gucken von dieser Serie auch gedacht, dass ich dachte, vergiss das nicht ein bisschen, wie kacke das sein kann für alle, die mitgucken und vielleicht sich nicht identifizieren. Ich selber hätte es auch geguckt und hätte gedacht, boah, geil, so kann es irgendwie doch vielleicht auch sein und ich versuche mich jetzt zu empowern. Und dann habe ich den Vergleich noch zu Deutschland versucht zu ziehen, konnte es mir auch nicht nehmen zu überlegen, gibt es eigentlich immer noch auch in Deutschland diese schlimme Mädchen- und Jungsschulenaufteilung? Und ja, sogar die gibt's. Also ich habe so ein bisschen versucht zu denken, reicht es, dass so weich zu zeichnen und bin nicht ganz zu einem Entschluss gekommen. Was denkst du?
Ja, ich weiß total, was du meinst, vor allen Dingen, weil ich das oft auf so Race Relations übertragen kann, ne? Wo es sehr ähnlich ist, wo wir uns immer so überlegen, was für eine Art von schwarzer Familie, was für eine Art von schwarzem Leben wollen wir eigentlich abbilden und inwiefern ist es okay, Sachen abzubilden, in denen bestimmte gesellschaftliche Konflikte und auch familiäre Konflikte überhaupt nicht abgebildet werden, wo die gar keine Rolle spielen und so. Und ich bin genau an dem gleichen Punkt, dass ich da immer so mit mir hader und denke, manchmal ist es, also manchmal würde ich mir eine realistischere Abbildung wünschen und gleichzeitig denke ich, dass diese anderen Dinge aber auch eben ihre Daseinsberechtigung haben, weil es nicht das ist, was die Serien, was die Filme und so weiter und so fort wollen. Das ist gar nicht deren Funktion. Deren Funktion ist vielleicht, und so, da sind wir wieder auch bei Heartstopper, wo ich auch so denke, die Funktion von Heartstopper ist, es eine leichte Komödie zu sein. Eine leichte, wunderschöne Geschichte, die natürlich immer mal wieder anklingen lässt, welche Probleme Teenager haben. Wenn wir jetzt bei Elle bleiben, es gibt ja einen Grund, warum Elle die Schule gewechselt hat, der darüber hinausgeht, dass sie ein Mädchen ist. Ja? Sie ist da einfach auch richtig, richtig schlimm behandelt worden. Also die hat da richtig gelitten an dieser Schule während ihrer Transition. Und hat dann auch gesagt, das ist überhaupt nicht mit dem vergleichbar, wo ich jetzt bin. So, ne? Und deswegen, also es wird schon immer mal wieder so anerzählt. Auch bei Charlie wissen wir ja, ne, wie gesagt, dass er eben dieses schreckliche Schuljahr mitgemacht hat und da auch immer mal wieder so nochmal reinfällt.
Ja, und das auch am Anfang in einer unfassbar toxischen Beziehung steckt.
Oh mein Gott, zu Ben. Ben, der auch so das Ben, vielleicht sollten wir es nochmal ganz kurz an der Stelle erzählen. Ja. Ben ist ein Junge, der ebenfalls auf die Schule von Charlie geht und mit Charlie eine Art heimliche, naja, Beziehung kann man es nicht nennen, ne? Aber sie haben Affäre. Irgendwas zu laufen miteinander. Sie knutschen miteinander, aber das läuft alles sehr nur nach Bens Wünschen. Charlie wird im Grunde nur irgendwo hinbestellt, um dann wieder da sitzen gelassen zu werden. Keiner darf es wissen. Ben, der kennt ihn noch nicht mal. Also er begrüßt ihn noch nicht mal, wenn sie sich irgendwo auf dem Gang, auf der Schule begegnen und verleugnet ihn quasi gnadenlos. So, ne? Und irgendwann macht Charlie das eben auch nicht mehr mit. So. Also solche Sachen, die werden schon zumindest anerzählt, aber grundsätzlich soll es, glaube ich, in Heartstopper einfach mal darum gehen, zu zeigen, wie es halt auch mal sein kann.
Ja, so. Und die sind ja trotzdem vielschichtig. Also gut, dass ihr gerade das Beispiel von Ben anspricht, weil das ist ja auch trotzdem ein Charakter, den man so richtig nervig und kacke findet beim Zuschauen. Und das ist ja auch mal eine Vielschichtigkeit, dass wir jetzt nicht nur aufmachen, die queeren Jugendlichen sind in der Serie die Guten und alle anderen sind irgendwie scheiße oder hoffentlich die netten besten Freunde oder so, sondern das ist da auch Charaktere gibt, die mit ihrer eigenen Identität noch hadern und deswegen auch gemeint sind.
Oder auch, also die Figur, die mich am meisten wirklich gestört hat auf einer anderen Ebene, war dieser sogenannte Harry, weil da sozusagen alle heteronormativen Cis-Vorurteile natürlich in dieser Person kulminiert sind. Ne? Der ist sportlich, ist so ein Mobber, hasst alles Queere, ist reich auch noch und so. Ja. Das war mir denn alles so ein bisschen...
Reich und vernachlässigt.
Genau, das war mir denn alles so ein bisschen zu drüber. Aber weshalb ich ja so ein großer Verfechter von Fiktion bin, ist ja, Fiktion hat ja niemals, Gott sei Dank, die Aufgabe, Wirklichkeit oder Realität abzubilden, sondern Fiktion hat die Aufgabe, Wahrheit abzubilden. Eine tiefer liegende Wahrheit, als man möglicherweise wahrnimmt, wenn man vor die Tür tritt. Und das tut Heartstopper, glaube ich.
Ja.
So. Und deshalb ist es wie gesagt, ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück, aber den hatten wir ja auch, aber man muss ihn, glaube ich, oft genug machen. Ne? Also sozusagen, ich glaube, dass es, was Empowerment angeht für 14-, 15-Jährige, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Nick, wie Charlie, wie Tau, wie Elle, ja? Freaks, so, ne? Also die sich ja selbst auch als Freaks bezeichnen, dann ist es bei all der Seichtigkeit, gibt es immer mal wieder so Sachen, Sätze, Szenen, wo man sagt, Gott sei Dank, das gibt es auch. Ja, also das gibt es einfach auch. Und das könnte es auch geben, wenn die Welt ein bisschen gerechter, ein bisschen schöner und ein bisschen mitfühlender wäre. Und das ist, glaube ich, die große Errungenschaft von Heartstopper.
Wir haben ja noch gar nicht die anderen Beziehungen beleuchtet, die es ja auch noch gibt. Ne? Also du hast vorhin schon mal ganz kurz das lesbische Pärchen angesprochen, nämlich Tara und Darcy, die ihre Beziehung irgendwann öffentlich machen, ne? Und zwar durch einen Instagram-Post und da nicht nur positives Feedback bekommen, vor allen Dingen Tara und löscht dann zwar immer alle negativen Kommentare sofort und trotzdem hat sie wahrgenommen, ja. Und sie schafft es irgendwie nicht so, fort zumindest, so damit umzugehen, wie Darcy es schafft. Die irgendwie viel selbstverständlicher schon so in sich, in ihrer Liebe, in ihrer Identität ruht und da nicht so mit hadert, nicht so mit kämpft und so. Was sagt ihr denn zu diesem Pärchen? Wie habt ihr die denn so wahrgenommen?
Das fand ich so schön, dass damit auch die Ebene von Jugendlichkeit und soziale Medien nochmal mit reingeholt wird. Ne? Wie ist das, wenn du dich der Welt und deiner Schülerschaft outest durch ein Foto und durch die Entscheidung mit deiner Freundin Händchen haltend oder auch mal öffentlich knutschend auf der Party zu entscheiden? Und das ist ja auch immer das, was, glaube ich, wir alle uns fragen, boah, wie ist das heutzutage, Teenager zu sein und aufzuwachen in einer Welt, wo die Kommentare nicht aufhören, wenn du aus der Schule nach Hause gehst? Und das, finde ich, schafft diese Ebene dazu, nämlich im Vergleich zu einem Charlie, der sonst seine Mobber eben nicht trifft, wenn er nach Hause geht, wo zumindest nicht gezeigt wurde, schicken die ihm auch irgendwie scheiß Kommentare oder so. Und das passiert eben von dieser Beziehung Tara und Darcy, habe ich mitgenommen, dass ich dachte, boah, krass, das ist zusätzlich noch queere Lebensrealität, dass diese Ebene von sozialen Medien und dieses öffentliche Outen einfach noch dazukommt. So.
Da fällt mir eine Sache ein, die man vielleicht auch erwähnen sollte, was Heartstopper sehr, sehr gut macht, nämlich diesen Einsatz, wenn sich die Freunde und die Menschen schreiben. So, das ist, es ist ja. Ich habe es technisch schon besser umgesetzt gesehen in Serien, aber dramaturgisch, also wie man Sachen erst schreibt, dann löscht, dann doch schickt und so weiter und so fort. Das ist schon, wo ich sagen muss, dramaturgisch super, super gelöst. Mhm. Wie gesagt, technisch habe ich das alles schon besser gesehen.
Ja, ja. Ne? Ja.
Aber als quasi Ebene des Erzählens ist es wirklich ganz, ganz toll gelöst. Anders, um jetzt gleich wieder was Kritisches zu sagen, anders wie, ich hätte oftmals diese blöden gezeichneten Herzchen echt nicht gebraucht, um zu klar zu machen, hallo, wir kommen aus einer Graphic Novel. So, das sieht denn doch eher so aus wie, da ist irgendwas verrutscht bei der Post-Production. So, das fand ich so ein bisschen doof.
Ja.
Aber dieses dramaturgische Element des Textens, super.
Ja, und was das eben auch auslöst bei dem anderen, der dann quasi nur sieht, dass getippt wird, dann wieder gelöscht, getippt, wieder gelöscht und dann wird gar nicht geantwortet, auch über längere Zeitraum.
Ich bin so froh, dass ich nicht 14 bin. Wirklich,
oder überhaupt, also daten musst. So, ne? Ich glaube, da ist es ja genauso. So tippen, nein, löschen, drei Pünktchen, nein, er schreibt, sie schreibt, nein, niemand schreibt, gar nichts und so und schickt auch nichts weg.
Ja.
Ich habe mich auch an einem Charakter gerieben. Ich fand ja nicht alles super. Ich habe mich ein bisschen an dem Charakter von Tau gerieben.
Mhm.
Tau fand ich so schwierig, weil Tau auch nicht immer sympathisch war. Ne? Also das fand ich aber dann tatsächlich ganz gut. Und trotzdem wusste ich mit dem nicht so richtig was anzufangen. Jetzt ist es natürlich so, dass Tau ja auch sein eigenes Ding zu laufen hat mit Al, wo er nicht so richtig weiß, was ist es denn jetzt? Mag ich die? Eigentlich sind wir doch Freunde. Das ist meine beste Freundin gewesen und ich vermisse die so. Vermisse ich die nur als beste Freundin oder ist da vielleicht noch mehr? Und dann hat er natürlich auch noch seine Sache mit Charlie zu laufen, wo er so denkt, der lässt sich nicht von mir helfen und immer muss ich den beschützen und dann ist der noch so undankbar und hängt die ganze Zeit mit diesem Typen rum und so, wo ich auch so dachte, meine Güte, Tau, jetzt beruhig dich doch mal, es geht nicht immer alles um dich, mein Freund, ne? Aber da, an dem habe ich mich so ein bisschen gerieben, der hat mich so ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen, und gleichzeitig dachte, aber gut, dass es ihn gibt, dass es auch mal einen aus dieser Nerd-Gruppe auch gibt, der eben nicht nur cool und gut und super ist, wie es bei allen anderen irgendwie gefühlt der Fall ist.
Ich finde, er ging mir auch wahnsinnig auf die Nerven, aber es ist halt trotzdem wichtig, dass es diesen Charakter gibt, weil er ja im Prinzip so eigentlich der konservativste Charakter von allen ist, weil der will eigentlich, dass alles so bleibt, wie es immer schon war.
Mhm.
Ja? Wir sind die missverstandenen Nerds, die sich einmal die Woche zum Filmeabend treffen und eigentlich soll die ganze furchtbare Welt draußen bleiben. Wir genügen uns und nichts soll sich jemals ändern. Und er macht natürlich auch seine eigene Veränderung durch, so? Und nicht so wie bei Nick oder bei Charlie, aber hat seinen eigenen Struggle. Wir zeichnen quasi diese Nerds, Freaks, wie man sie auch immer nennen will, jetzt nicht in kunterbunten, schönen Bildern, sondern auch als jemand, der auch wirklich so verbissen ist und eigentlich die Welt hasst.
Ja.
So, wie
und der
sie
das
ist.
Auch nicht versteckt, dass er das tut,
null.
Weil der hat ja auch immer einen krassen Spruch. Spruch am Start, wenn er gemobbt wird. Er hält dagegen. Und warum ich das richtig toll finde, dass Tau existiert, weil das auch die Ebene von Tau und Charlie reinbringt, von männlicher Freundschaft, von Jungs, die einfach Freunde sind und zwar richtig tolle Freunde sind. Und Tau als Freund setzt die Freundschaft so weit vorne und das Beschützen seiner Freunde so weit vorne, dass er eigentlich so ein bisschen verloren hat, seinen Kumpel zu fragen, du sag mal, bist du eigentlich verliebt oder was geht da eigentlich gerade ab?
Und ist es eigentlich okay, was ich hier mache für dich? Mhm. Ne? Weil er macht das ja komplett ungefragt, was ja auch ein Problem irgendwie wird zwischen den beiden, wenn man sich dann so fragen muss, du, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, was du da machst, ne? Weil es ja unter Umständen auch den Konflikt verschärft, die Situation für Charlie schlechter macht, statt sie besser zu machen. Das hatten wir, das erlebt man ja dann auch in dieser Entwicklung der beiden und in der Entwicklung dieser Freundschaft. Aber ja, ich finde auch, dass man ihn braucht, aber ich fand ihn schon nervig. So, ist einfach so.
Ja, aber eigentlich ist man ja froh, wenn es in dieser Serie auch nervige Charaktere gibt.
Ja,
so, ne? Also sozusagen, weil sonst wäre es ja wirklich, sonst würde man ja alle irgendwie mögen. Und das geht ja einem auch auf die Nerven. Also das ist ja sozusagen so eine Figur, an der man sich reiben kann, wie Tau, ist, glaube ich, schon gut, dass es den gibt. So. Ja.
Also jetzt natürlich dann abschließend sozusagen, Freunde, an euch die Frage. Was sagen wir denn jetzt zu Heartstopper? Empfehlen wir das? Empfehlen wir das mit Einschränkungen oder gibt es keine Guck-Empfehlung? Du darfst anfangen, Maria.
Ich empfehle mit Einschränkungen. Ich empfehle das für Menschen, die einfach mal Feel-Good haben wollen. Leute, die sich selbst vielleicht erinnert fühlen an Struggle und an Unsicherheiten als Jugendliche, die einfach mal ein bisschen durchatmen wollen. Ich denke, das ist eine gute Empfehlung mit Einschränkungen, mit einer Tasse Tee am Wochenende.
Also ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge, habe ich, glaube ich, jede mögliche Empfehlung bin ich einmal durchgegangen und ich startete bei Nein, merkte dann aber, dass dieses Nein aus meinem Serienkritiker-Ego kommt, so, weil ich sagen muss, also all das, was wir besprochen haben, es ist einfach unter den Maßstäben des modernen Serienerzählens keine gute Serie. So können wir uns, glaube ich, drauf einigen. So. Dann war ich aber irgendwie so, nee, eigentlich muss man aus Prinzip sagen, totale Empfehlung. So, auch aus all dem, was wir jetzt gesagt haben. Aber ich schließe mich Maria an und sage auch Empfehlung mit Einschränkung, weil ich glaube, dass es keine gute Serie ist, dass es aber eine tatsächlich wichtige Serie ist, die aber möglicherweise nur der Anfang von etwas sein kann, wo sich SerienmacherInnen in den nächsten Jahren den Standard höher legen können. Und dafür ist es aber gut und richtig und auch wichtig, dass es das gibt. Es ist gut und richtig und wichtig, dass es die Graphic Novels gibt, die sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, Heartstopper als Auftakt zu einer Erzählweise, die auch ambivalenter sein kann, auch zweifelnder sein kann, auch krasser sein kann. Von daher, ja, mit Einschränkungen, aber ne, das Ja ist größer als die Einschränkung. Hartnett, bei dir.
Von mir gibt es auch eine Guck-Empfehlung mit Einschränkungen. So, und zwar, weil ich der Meinung bin, dass Heartstopper für das, was es ist, total fein ist. Nämlich eine einfache, in Teilen seichte und trotzdem unterhaltsame, vor allen Dingen aber schöne Erzählung ist. Wenn wir uns das handwerklich anschauen, ist es nichts Modernes. So, da gebe ich dir total recht, Matthias. Es ist einfach was ganz Klassisches und es ist aber dafür nicht gut oder modern, aber schön. Und das finde ich fein.
Also, ich fasse zusammen. Wir haben dreimal ein Ja mit Einschränkungen und kommen jetzt aber noch zu dreimal Empfehlungen ohne Einschränkungen. Nämlich einfach nur feiern, feiern, feiern. Maria, was hast du uns mitgebracht als deine persönliche Empfehlung?
Ich bleibe beim Thema und zwar queere Lebensrealität mit ganz viel Drama, mit ganz viel Tränen, die beim Zuschauen vergossen werden, ist die Serie Pose. Jeder, der noch Pose gesehen hat.
Oh.
So eine heftig große Produktion, so viel auch Recherche. Wie ist wirklich eine AIDS-Pandemie gewesen? Wie fühlt sich das an für alle Menschen, die Angehörige sind oder Teil einer schwulen und Trans-Community? Ballroom Culture in New York, einfach die Bilder, die Outfits, die Musik, Ganz, ganz große Empfehlung, Post zu
Die gucken. Kategorie ist Liebe. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja.
Also das für mich war nur schön bei Pose, dass das Wort Extravaganza ja ohnehin schon in meinem Wortschatz sehr oft benutzt wurde. Und durch Pose habe ich mich nur dazu einfach ermuntert gefühlt, es noch öfter zu benutzen. You know, Extravaganza. Ich liebe dieses Wort. Und Billy Porter, bester Mensch der Welt. Ich weiß, oh Gott, was ich dafür geben würde, dass Billy Porter mein Onkel wäre oder so. Ja, Pose, unterschreibe ich.
Safe. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.
Matthias.
Ich bleibe auch beim Thema Coming of Age, aber sehr, sehr klein Coming of Age. Old Enough habe ich mitgebracht. Ein japanisches Format, was es in Japan schon seit Ewigkeiten gibt. Und die Prämisse ist folgendermaßen: Kleinkinder zwischen 2 und 6 Jahren müssen in der Nachbarschaft alleine Dinge erledigen, besorgen und werden dabei von Kameras gefilmt. Und das ist, ich weiß nicht, welche Genie sich dieses Format ausgedacht hat, aber man schaut sich das an. Die Episoden dauern zwischen 7 und 21 Minuten, gibt 20 Stück bei Netflix. Es ist herzzerreißend und lustig und traurig und großartig. Die großartige Samira El-Wazil, die vor 2 Wochen bei uns zu Gast war, mit der habe ich mich auch kurz über Old Enough unterhalten. Und die sagte, das ist eigentlich die reinste Heldenreise, wobei wir diese Kinder, also die Kinder kriegen Geld in die Hand gedrückt, so eine Tasche, und müssen loszuckeln, müssen einmal auch eine Straße überqueren immer und so, und müssen dann irgendwo was besorgen, auf dem Markt, im Geschäft und so weiter und so fort. Und es ist wirklich, also man muss dazu sagen, für alle Leute, die sich jetzt aufregen sollten, man sieht das auch immer, da sind ein unfassbar großes Team ist um diese Kinder drum. Es kann nichts passieren, ja. Also sozusagen 8 Kameramänner.
Wirklich in
Nein,
Gefahr oder
natürlich
so,
nicht. Ja. Ne? Aber ohne die Eltern. Die Eltern sind nicht da, aber es ist ein großes, großes Team. Und es ist auch so lustig, wenn dann Kinder fangen ja irgendwann an zu laufen, dann sieht man im Prinzip so ältere Kameramänner, die echt Probleme haben, da hinterherzukommen. Das sieht man dann auch aus so einer Vogelperspektive-Kamera. Es ist. Ich möchte das gar nicht, also man kann es nicht erzählen. Man muss es sich anschauen. Wer das nicht auf seiner Landingpage empfohlen kriegt, einfach bitte Old Enough eintippen, anschauen. Es ist der reinste, tollste Wahnsinn.
Es ist so süß, ne?
Es ist toll. Allerdings bist du von einer anderen Sache noch begeisterter als von Old Enough, was du heute mitgebracht hast.
Ja, und zwar, weil ich das so einigermaßen fassungslos geguckt habe. Nicht, weil ich persönlich so sehr davon betroffen war, aber diese Zeit, in der das alles gespielt hat, noch so krass vor Augen habe. Und zwar ist es eine Doku über Abercrombie und Fitch. Mhm. So, Abercrombie und Fitch, jeder, der so mein Alter ist, jeder so zwischen, ich würde mal sagen, irgendwo 30 und Mitte 40, hat irgendwann mit dieser Firma, mit dieser Marke zu tun gehabt, weil die in den 90ern und frühen Nullerjahren so einen Hype erlebt hat, dass jeder irgendeine Geschichte, irgendwas zu Abercrombie sagen konnte. So, jeder hat diese komischen Läden vielleicht auch noch in Erinnerung, die so dunkel waren und die einem schon so 30, 50 Metern vor dem wirklichen Eingang geruchsmäßig entgegengekommen sind, weil die so gestunken haben nach Parfum. Ja.
Gab es nicht auch einen sehr, sehr erfolgreichen Fernsehmoderator in den 90er Jahren, der immer Abercrombie und Fitch Pullis anhatte?
Kann sein.
Ja,
ja, ich weiß, ich habe ihn, wer denn?
Stefan Raab.
Stefan Raab immer Abercrombie und Fitch Pullis an.
Also vielleicht erinnere ich das jetzt auch falsch, aber ich meine, dass er das immer angehabt hätte.
Ich weiß es auch nicht, wir müssen es mal gucken, aber sagen wir es mal so, es gab in der Zeit sehr viele Menschen, die sehr selbstbewusst Abercrombie und Fitch getragen haben.
So wie heute sehr viele Leute Sessos Camp David Sachen tragen.
So. Ja, ähnliche Gott Kategorie will. Von Menschen. Oh. Also dazu gibt es, also und diese Firma ist ja aber in der öffentlichen Wahrnehmung außerhalb dieser Zeit sozusagen eigentlich komplett verschwunden. Mhm. Wenn wir über Abercrombie und Fitch nachdenken, wenn wir das reflektieren, reflektieren wir das nur in dieser Zeit, in den 90ern und den frühen Nullerjahren, dass es die Firma immer noch gibt. Das ist was anderes. Und das hat mit den Skandalen, die Abercrombie und Fitch immer wieder heimgesucht haben, zu tun. Und genau davon handelt diese Doku. Abercrombie und Fitch, Aufstieg und Fall. So heißt es auf Deutsch, auf Englisch noch ein bisschen geiler, White Hot. So, The Rise and Fall of Abercrombie and Fitch, weil nämlich mit White Hot also zwei Dinge gemeint sind, das ist ein Wortspiel, nämlich einmal die Tatsache, dass alle Menschen in Abercrombie and Fitch Werbungen weiß und hot waren, so, und gleichzeitig sagt man White Hot, wenn ein Business überhitzt. Das sagt, deshalb benutzt du das eben auch in dem Zusammenhang. Deshalb fand ich dieses Wortspiel so total toll. Davon handelt diese Serie. Es nimmt einen mit so ein bisschen in die eigene Teenagerzeit, in die eigene Zeit, in der man so vielleicht gerade Anfang 20 war und sich darüber Gedanken gemacht hat, was so cool ist und so. Ich muss ehrlich sagen, persönlich hat mich Abercrombie & Fitch nie angesprochen, weil ich viel zu sehr in so einer Streetwear-Kultur verwurzelt war, weil ich viel mehr bei anderen Firmen zu Hause war, die übrigens eine ähnliche Geschichte vielleicht haben wie Abercrombie & Fitch, aber doch nochmal anders Hip-Hop-Kultur und so weiter und so fort angenommen haben, was auch in dieser Doku thematisiert wird, dass du auch so dachtest, also ich habe mir das immer so angeguckt und gedacht, das haben also die anderen gemacht. So, ich habe mich da gar nicht so von angesprochen gefühlt, aber es war halt so ein Thema, es war so ein Household Name, den man so parat hat und deswegen das anzugucken, das war ganz, 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 ganz spannend. Ich kann es sehr empfehlen, 88 Minuten lang auch nur, kann man sich gut anschauen, super spannend.
Merke ich mir. Danke euch beiden.
Ja, das war doch was. Also, das war jetzt wirklich für jeden was dabei. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und wie so oft, wenn wir auch eine Gästin hier haben und wir teilweise auch kontrovers reden, ich habe das schon so oft gesagt, dass ich manchmal das Gespräch, was wir hier führen, toller finde als die Serie. Hatten wir schon öfter. Und hier ist es wieder ähnlich gewesen. Und ich bin mal gespannt, wie es euch da draußen geht, wenn ihr entweder schon Heartstopper gesehen habt oder jetzt aufgrund dieses Gesprächs euch noch anschauen wollt. Mir hat es gefallen, beides, die Serie und das Gespräch mit euch. Ich hoffe, Maria, dir hat es auch gefallen bei uns.
Danke, ja, es war mir eine Freude.
Schön, dass du da warst, Maria. Und wenn ihr Gedanken habt zu dem Gespräch, das wir gerade hier geführt haben, hey, dann könnt ihr uns schreiben, eine Sprache schicken, was ihr wollt. Vielleicht findet ihr auch, dass wir komplette Grütze gesprochen haben. Lasst Bitte? Es uns
Who
wissen.
Knows?
Ja, naja, also vielleicht gibt es zwei Menschen, die das glauben. Die meinetwegen.
DMs sind offen.
Die dürfen dann auch loslegen. Nein, aber wenn ihr euch an unserem Gespräch beteiligen wollt, dann tut das. Alle Infos dazu in den Shownotes. Maria, danke, dass du da warst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.